Ja, der Markus hat es ja schon, der Thomas hat es ja schon angekündigt. Hi, wie komme ich jetzt heute Morgen auf den Markus? Markus, sei gegrüßt. Gell? Ja, das war noch Zeiten. Also man darf es ja gar nicht erzählen, gell? Aber dass ich Martina 1992 kenne und sozusagen mal verbandelt bekommen habe oder so, ist schon eine halbe Ewigkeit her. Dieses Jahr haben wir unsere Silberhochzeit gefeiert. Die Zeit vergeht. Und trotzdem möchte ich heute dankbar mit euch nicht nur auf unsere Zeit, sondern auch auf eure Zeit und auch auf die Gemeinde in Thessalonich zurückschauen, was Gott mit uns zwei, was Gott mit euch und was Gott damals mit den Thessalonicher gemacht hat. Das ist ein Geschenk. Und da kann man echt dankbar sein. Und dankbar zurückblicken auf das, was war, und dann umso ermutigter, umso freudiger auch nach vorne schaue und darauf vertraue, dass Gott da wirklich auch ja, mit uns weitergeht. Die Gemeinde in Thessalonich wird mich jetzt in meiner nächsten Predigt mal so ein bisschen beschäftigen, deswegen ein kurzer Rückblick. In Apostelgeschichte 17 habe ich nochmal aufgeschlagen, ja, wie waren das damals? Kapitel 16 von der Apostelgeschichte, da ging es so richtig ab. Also da kam die Lydia zum Glaube, da ist der Paulus und der Silas ins Gefängnis geworfen worden, da ging es drunter und drüber und am Schluss, nachdem der Kerkermeister mit seiner ganzen Familie getauft wurde, sind sie wieder rehabilitiert worden, sind sie weitergezogen und kamen nach Thessalonich. Und dort hat der Paulus an einigen Sabbaten in der Synagoge Jesus gepredigt, hat den Menschen damals Jesus in der Schrift, in der heiligen Schrift des Alten Testaments groß gemacht und ihnen gezeigt, dass Jesus und warum Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist, warum er leiden musste und sterben, aber auch, dass es eben vom Alten Testament vorhergesagt war, dass Jesus auferstehen wird und zum Vater in den Himmel auffährt. Und bei einigen Leuten ist es wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen und sie sind zum Glaube gekommen. Und bei anderen Leuten hat sich Widerstand erregt. Das war ja immer wieder so, dass die Juden, oder nicht die Juden, sondern einige Juden daran Anstoß genommen haben, was der Paulus da verkündigt. Einer, der am Kreuz hing, soll der Sohn Gottes, soll der Messias sein. Und so gab es auch in Thessalonich schnell Widerstand. Und da ist eine ganze Rotte von Leuten zusammengekommen, die dann eben gegen die Gemeinde sich aufgerührt hat und die habe dann einen sogar geschnappt und vor die Oberen geführt und die wollte, dass das öffentlich bekannt wird. Die wolle uns einen anderen König irgendwie groß machen, die kämpfe gegen den Kaiser, da muss man doch einschreiten. Also die Gemeinde in Thessalonich hat schon gut angefangen, habe ich gedacht. Und trotzdem, die Gemeinde ist entstanden, die Gemeinde ist gewachsen. Und als später dann der Paulus an seine Gemeinde, die er gegründet hat, den Thessalonicher Brief schreibt, ich möchte uns mal die ersten Verse oder das erste Kapitel kurz vorlesen. Hört mal, mit wie viel Dankbarkeit und mit wie viel Wertschätzung für die Gemeinde in Thessalonich der Paulus seinen Brief an diese Gemeinde beginnt. Ich lese uns 1. Thessalonicher, Kapitel 1, komplett. Paulus und Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, und da gehören die Schwestern natürlich auch immer dazu, wenn der Paulus sie so anredet, liebe Geschwister, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Mein lieber Mann, der Paulus, wenn der einmal Luft holt oder so, gell, da sprudelt gleich eine ganze Sammlung an Gedanken, an wichtigen Informationen. Ich möchte es deswegen uns heute Morgen in drei Punkte untergliedern, was mir Gott hier von diesen Leuten aufs Herz gelegt hat. Denn unser Thema heißt ja, Gott baut Gemeinde, indem er Menschen verändert. Der Paulus zeigt uns das am Beispiel der Thessalonicher auf. Wir haben vorher so kurz ein bisschen abrissartig von unserem Leben erzählt, wie er aus uns zwei Chaoten Menschen gemacht hat, die mit Jesus gelebt haben und die dann eben der Glaube sogar dazu gebracht hat, ja, für andere in den Dienst zu gehen, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und ich möchte es eben auch im weiteren Kreis auf uns hier als Gemeinde oder als Gemeinschaft in Söllingen ausweiten. Hier bei uns macht das ganz genauso. Er baut Gemeinde, indem er Menschen verändert. Mein erster Gedanke, den ich im Text gefunden habe, ist jetzt ein bisschen plump formuliert, so fing's an. Mir ist beim Vorbereiten nichts Dümmeres eingefallen. Nee, so hat Gott angefangen. Der Hauptvers oder vielleicht die Hauptsensation in diesem ersten Kapitel steht im Vers 9. Und ich möchte es uns nochmal lesen. Denn sie selbst, die Menschen, berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und jetzt kommt's, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Also der geübte Bibelleser hat sich vielleicht diesen Vers schon mal vor 20 Jahren angestrichen. Der geübte Bibelleser weiß sofort, das theologische Stichwort dazu heißt, Bekehrung, ja. Aber reißt uns das noch von Hocker? Dass da Menschen in einem Ort gelebt haben, die Thessalonicher in einer römischen Provinz damals, die Jesus nicht gekannt haben, dieses lebendige Glaubensleben mit Gott nicht gehabt haben, und die durch die Predigt eines Apostels mit seinen Helfershelfern plötzlich erkannt habe, dieser Jesus, der uns hier verkündigt hat, der ist Gottes ausgestreckte Hand, dass Menschen, die ohne Gott verloren gehen, Menschen, die durch die Sünde von Gott getrennt werden, durch diesen Jesus auf einmal wieder Frieden mit Gott, Erlösung, Rettung von ihrer Sünde bekommen könne. Und nicht durch Verdienste, nicht durch fleißiges Arbeiten, sondern allein durch die Gnade Gottes zu Kindern Gottes werden könne, gerettete Kinder Gottes werden könne. So fängt's an. Wenn ein Mensch durch das Wort Gottes im Herzen getroffen wird, wenn der Geist Gottes auf einmal da oben, wo so viel Egoismus und so viel Gottfeindliches rumhirscht, wenn ein Mensch auf einmal durch den Geist Gottes auferweckt wird und merkt, ich gehe ja verloren auf dem Weg, den ich lebe. Früher hat man immer gedacht, man ist doch ein feiner Kerle, ein idealer Mensch, wäre doch eine froh, wenn sie so einen Kerle kriegen tät, gell? Und plötzlich merkt man, aber vor Gott bin ich verloren. Ist mein Leben so gottfeindlich, dass ich in der Ewigkeit keine Hoffnung habe, so vor Gott bestehe und bei ihm leben zu können. Versteht ihr? Und wenn so ein Mensch dann auf einmal von seinem alten Leben umkehrt und sagt, ich bin alle möglichen Ideen oder Ideologien oder alle möglichen Blödsinn hinterhergelaufen, habe vielleicht geglaubt, was man glaubt. Wir stellen uns heute immer, oder viele zumindest, stellen sich nicht irgendwelche kleine Götterbilder in den Garten aus und knie davor nieder und bete die an. Aber damals war das eben üblich, dass man Götterbilder, Götzenbilder angebetet hat, Abziehbilder, die irgendwelche Ideen von Gott den Menschen nahegebracht haben. Da kannst du dich dran festhalten, aber ob es trägt, wenn das Wasser dir zum Hals steht, das sehen wir dann. Der Paulus hat gesagt, ihr Thessalonicher habt euch von diesen alten Göttern abgewandt und habt den lebendigen Gott erkannt, seid ihm nachgefolgt und ihr habt ihm gedient. Diese Veränderung hat Gott geschenkt. Da hat er euch neues Leben geschenkt. Er hat euch aus der Dunkelheit ins Licht des Evangeliums gebracht, das natürlich zuerst mal die Sünde aufdeckt, aber das durch die frohe Botschaft dann eben auch den Weg zeigt, wie wir unsere Sünde bezahlt bekommen können, wie wir durch den Geist Gottes ein Leben mit Gott beginnen können und wie er uns selber dann in sein Bild des Sohnes verwandeln möchte. Dieser Glaube, diese Bekehrung, das ist kein Verdienst. Da brauchen wir uns nicht irgendwas an die Brust heften zu wollen, sondern das ist die Gabe, die Gnade Gottes, die er uns da schenken möchte. So fing es an. Und der zweite Gedanke, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann zu, dass Gott weiter verändert, dass Gott weiter Gemeinde gebaut hat? Da habe ich mal den Vers 4 ausgesucht. Entschuldigung, wenn ich jetzt da von der Verse nicht ganz in der Reihenfolge bleibe. Da schreibt der Paulus einen interessanten Satz. Liebe Brüder oder liebe Geschwister, von Gott geliebt. Ja, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, die alle Menschen immer wieder hören sollten. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Wir wissen, dass ihr erwählt seid, ausgesucht, von Gott ganz besonders in den Blick genommen seid. Ich habe diese Woche schon einen seelsorgerlichen Hausbesuch machen dürfen und bin genau zu dieser Frage eingeladen worden. Da haben wir hochtheologische Gedanken gewälzt. Manuel, wie kann das sein, dass Gott Menschen auserwählt zum Heil? Heißt es nicht, dass andere Menschen, die vielleicht nicht auserwählt sind, nebeneinander fallen? Das ist eine Frage, über die kann man sich trefflich den Kopf zerbrechen. Und wir haben mal versucht, von der Bibel her eben klarzustellen, ja, es gibt so eine Erwählung. Aber das heißt eben nicht, dass sich jetzt Menschen an die Brust klopfen müssen und sagen, oh, und bin ich vielleicht nicht erwählt? Ich habe vielleicht in meinem Leben bisher nicht so viel Gutes erlebt. Kann das sein, dass Gott mich nicht lieb hat? Ganz im Gegenteil. Diese Erwählung, ja, diese Einladung zum Glauben, das soll nicht was Exklusives, Ausschließendes sein, sondern das ist für uns zunächst mal die Einladung, jeder Mensch soll es hören, jeder Mensch darf die Liebe Gottes empfangen. Das Motto der Liebenzeller Mission, das kennt ihr alle in- und auswendig, Gott will, dass allen Menschen die Wahrheit gepredigt wird, das Evangelium gepredigt wird. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie das hören. Die Liebe Gottes gilt auch dir. Und Menschen, die das dann eben verstehen, ja, Menschen wie hier die Thessalonicher, wo diese Predigt dann auf den fruchtbaren Boden fällt, die nehmen das Wort an, in Kraft und im Wirken des Heiligen Geistes. Und da passiert genau das. Der Glaube verändert uns. Der Glaube macht uns Beine. Der Glaube macht uns die Liebe Gottes groß. Und ja, Gott macht auf einmal unserem ganzen Leben eine ganz neue Richtung auf. Wir bekommen einen neuen Sinn. Unser Leben macht plötzlich Sinn. Ja, es stimmt, was die Bibel sagt. Gott hat uns ins Leben hineingerufen, weil er einen Plan für uns hat. Er hat was vor mit uns. Er möchte uns segnen. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte für andere uns ja ein fruchtbares Leben schenken, dass da bei anderen Frucht aufgeht, dass sie reich werde, beschenkt werde, mit Gott das Leben finde. Und es sagte Paulus noch was, wie das Wirken bei der Gemeinde damals funktioniert hat, in Vers 6. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt. Ja, also da war der Paulus als Missionar und hat einige Helfer dabei gehabt, die eben von Jesus geredet haben, die berichtet haben, wie Gott in ihrem Leben, ja, beim Paulus besonders dramatisch in Damaskus damals Einzug gehalten hat. Die haben berichtet und sich den Mund fusselig geredet, was alles passiert ist. Aber vielmehr noch, die Menschen haben an ihrem Leben, an ihrem Beispiel, wie dem eben, ja, wie sie mit Ärger, mit Problemen, mit Sorgen umgehe, an dem habe die Menschen das Beispiel eines gläubigen Menschen gesehen und habe gemerkt, entweder das habe ich auch und ich bin dankbar dafür oder sowas kenne ich noch gar nicht, da möchte ich mehr davon wissen, da muss ich suchen, dass Gott sich auch in meinem Leben finden lässt. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist. Und jetzt kommt's, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Heißt es jetzt, dass die Thessalonicher aus dem Stand weg so heilig gelebt haben, so vorbildliche Christen geworden sind, dass die 5 Zentimeter über dem Boden geschwebt sind und dass man zu denen nur noch aufblicken konnte, was das für tolle Leute sind? Jetzt möchte ich mal von Thessalonich wegschauen und möchte mal euch anschauen. Ihr lieben Christen von Söllingen, von der Liebenzeller Gemeinschaft, Unterabteilung Reich Gottes. Seid ihr so tolle Christen, dass man zu euch aufschauen muss, wie ihr alles toll hinbringt, wie bei uns alles flutscht und wie wir es fertig bringen, unbescholten und frei von Sünde dem Herrn zu leben? Ich glaube, dann hätte man nicht hierher umziehen müssen. Dann hätte der ja schon alles gewusst und wäre schon beinahe dem Herrn entgegengezogen und entrückt worden. Wir sind doch allzumal Sünder. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten, auch wenn wir ein bisschen rundlicher geformt sind. Aber wir sind doch alle noch von der Gnade Gottes abhängig. Aber wir können auch darin, wie wir mit unseren Macken und Fehlern umgehen, wie wir zu Fehlern stehe und sie bekenne, wie wir mit Leuten umgehe, die vielleicht manchmal auch ein bisschen sonderlich sind oder vielleicht nicht auf den ersten Blick liebenswert. Ja? Wie wir den Menschen in der Liebe Gottes begegnen, in all dem kann man ein Vorbild sein. Oh, was habe ich mich vor diesem Gedanke gescheut. Ich will doch kein Vorbild sein. Ich will doch nicht, dass andere auf mich gucken, wie ist der sei Sub und wie geht wer mit seinen Kindern um und was macht der alles richtig oder falsch. Das wollte ich nie. Aber man kann es nicht vermeiden. Besonders wenn wir als Christen auch im Alltag unser Leben fröhlich leben und wenn wir da fröhlich zu unseren Fehlern stehen, wenn wir mit den Kollegen auch mal fröhlich über das reden, was wir in der Gemeinde erlebt haben oder wo wir vielleicht gerade in Glaubenszweifeln drinstecken oder wie wir damit umgehen, dass auch bei uns Arbeitslosigkeit, Krankheit, Leid und sogar Tod vorkommt. Wie wir mit dem umgehen, sind wir ein Beispiel, sind wir vielleicht sogar ein Vorbild dafür, wie man es macht oder auch wie man es nicht macht. Versteht ihr? Auch so arbeitet Gott an uns, eben nicht dadurch, dass er alles gelingen lässt, sondern gerade auch dadurch, dass er uns auch in schwierigen Wegen nicht im Stich lässt, dass er uns beisteht, dass er uns ja auch in Fehlern und in Hinfälligkeiten bestehen lässt, durchträgt. Und mein dritter Gedanke, den ich hier im Glauben entdeckt habe, also wo der Paulus jetzt nochmal ganz tief Luft holt und den Glauben der Thessalonicher lobt. Und da dürft ihr euch jetzt nochmal selber an die eigene Nase fassen und selber nochmal fragen, hat er das bei uns denn nicht auch schon so geschenkt? Haben wir das über die letzten 30 Jahre, wo ich euch jetzt kenne, oder über die letzten 60, 80, ich weiß nicht, wie alt eure Gemeinschaft ist, vielleicht sogar schon 100 Jahre, keine Ahnung, das können wir noch in den Geschichtsbüchern nachschlagen. Aber hat Gott denn das nicht auch in unsere Gemeinschaft geschenkt? In Vers 3 sagte Paulus, wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Gott verändert Menschen, dass aus egoistischen Eigenbrötler auf einmal Brüder und Schwestern werden. Dass aus Menschen, die vorher nichts miteinander zu tun haben wollte, plötzlich Menschen werden, die merken, wir sind als Geschwister, als Brüder und Schwestern im Reich Gottes plötzlich zu einer Familie geworden, die einen Lebenssinn bekommen hat. Wir dürfen jetzt Gemeinde sein. Wir dürfen Gemeinde Gottes bauen. Ob in einer kleinen Gemeinschaft, in einer großen Kirchengemeinde oder in der weltweiten Christenheit, ja. Das ist ja unser besonderes Vorrecht als Liebenzeller, dass wir zur Liebenzeller Mission gehören, wo man immer wieder daran erinnert werden durch unsere Missionare, durch unsere Missionsleitung. Das Reich Gottes endet nicht an unserem Ortsausgang, sondern das Reich Gottes fängt da erst an und geht bis an die Enden der Erde. Dass wir Menschen treffen, die zu uns gehören, wo wir dazugehören, die mit uns zusammen den gleichen Vater im Himmel haben und Jesus als das Haupt unserer Gemeinde, da gehören wir dazu. Der Paulus dankt für das Werk des Glaubens. Da gehe bei manchen Evangelischen gleich alle rote Lampen an, wenn man das Wort Werk verwendet, ja, weil ich als Ex-Katholik weiß ja von der Werkgerechtigkeit, was man da alles getan hat, um irgendwas ja wiederzuspiegeln, um irgendwas gut darstellen zu können. Das Werk des Glaubens, von dem der Paulus hier spricht, ist einfach das Lebenszeichen von uns Christen. Was macht einen Christ aus, der lebendig ist? Mir hat es so gut gefallen, wie einer von unseren Lehrern, lieben Selma, gesagt hat, ein kleines, neugeborenes Baby. Eine der ersten Amtshandlungen ist immer erstmal, dass man das Kind anguckt, macht es die Augen auf, bewegt sich's und wenn gar nichts läuft oder sonst irgendwie, dass man dann auch mal den Bubbes ein bisschen tätschelt oder sonst irgendwie, ob das wenigstens eine Stimme hat, dass es schreien kann, ob es Luft holt. Da, wo Leben drin ist, da gibt es auch Lebenszeichen. Und deswegen, das Werk unseres Glaubens, das zeigt sich eben auch daran, gibt unser Leben, gibt unser Herz, gibt unser Denken, Sein und Wollen Gott eine Antwort auf das, was wir hören in einer Predigt. Darf uns Gott was sagen und wir reagieren drauf und sagen ja oder vielleicht auch manchmal nein? Merkt Gott etwas davon, dass wir im Glauben Gott wirklich vertrauen? Ja, für mich ist Glauben eben nicht nur ein Verwahrhalten von irgendwelchen theologischen Prinzipien. Nein, für mich heißt Glauben ganz deutlich, Jesus tritt in mein Leben und er wünscht sich eine Antwort von mir auf die Frage, möchtest du gerettet werden, Manuel, oder nicht? Also das ist das erste und wichtigste Werk. Vertraue ich Gott mein Leben an? Vertraue ich, dass wenn er mich anspricht und was von mir will, dass er es als ein lebender Vater gut meint und sich freut, wenn ich dann darauf eingehe, wenn ich mich einladen lasse, mit ihm zu gehen, oder lehne ich dieses Angebot ab? Das Werk des Glaubens, es ist eigentlich der Beginn einer Geschichte des Menschen mit Gott. Folge ich ihm nach? Bekomme ich eine tiefere Beziehung mit ihm? Also, ich weiß noch damals, als ich vielleicht zu meiner ersten Weihnachtsfeier bei euch hier in Sönningen gewesen bin. Damals habe ich der Dietmar Schneider immer wieder mal besucht und seine Dorothee, sein Bräutel, kam von Liebenzell mit und ich war bei ihrer Weihnachtsfeier und der letzte Platz im Haus mir gegenüber war frei und dann kam meine Martina rein. Sie war damals noch nicht meine Martina, sie war eine Martina, die ich angehimmelt habe, die ich toll fand, aber wo ich wusste wegen der Verlobungsordnung, ich muss noch 2 Jahre warten, bis ich sie überhaupt fragen darf. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sie sich gegenüber mir setzt und die hatte Gesicht gemacht, wie wenn sie mich gleich fressen wird. Die Geschichte dazu könnt ihr euch dann nachher mal bei der Martina anhören. Aber damals hatte mir noch keine Beziehung. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Ich habe doch gar nichts Böses gemacht. Ich sitze da und schnauf und die guckt mich böse an. Versteht ihr, da war noch keine Beziehung, da war noch kein Verständnis da. Aber jetzt sind wir 25 Jahre verheiratet miteinander, unsere Beziehung ist gewachsen. Ich kann euch versichern, es ist nicht alle Tage Rosenbett und Sonnenschein, aber unsere Beziehung ist immer reicher geworden. Und inzwischen wissen wir auch, wenn der eine komisch schnauft, aha, jetzt hast du wieder einen Bockmist gebaut und sonst irgendwie. Da reicht es auch manchmal ohne Worte, sich zu verständigen. Und so sieht das Werk des Glaubens auch von uns Christen aus. Unsere Beziehung zu Gott wird immer enger, soll immer enger werden. Ich soll mich danach erkundigen, wenn ich Bibel lese oder eine Predigt anhöre. Gott, was willst du denn für diese neue Woche mir mitgeben? Ich darf im Gebet auch eine Antwort geben oder ich darf auch Gott sagen, du, heute habe ich gar nichts kapiert. Kannst du mir nochmal bitte sagen, was du willst? Und ich darf auch in der Gemeinde mit anderen Brüdern und Schwestern danach fragen, was ist denn der Wille Gottes für unser Leben? Wie will Gott uns hier gebrauchen und segnen, dass andere Menschen was von ihm mitkriegen? Dazu sind wir da. Und ich möchte es nochmal sagen, das Werk des Glaubens besteht auch darin, Gott unsere Fragen und unsere Zweifel, unsere Sorgen hinzuhalten. Wenn es richtig weiß, ist heute Sonntag, wo der Wochenspruch heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Da heißt nicht, gell, und ihr Christen, nicht, dass ihr noch ihr meint, irgendwelche Sorge haben zu müssen. Nein, Gott lädt uns ein, wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen und sie miteinander tragen, miteinander vor Gott bringen und teilen. Noch ein anderes Merkmal des Glaubens, was der Paulus hier aufzählt, ist die Arbeit in der Liebe. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, Moment mal Manuel, wir werden doch durch Gnade erlöst. Wir sollen doch gar nichts machen müssen, dass wir in den Himmel kommen. Jetzt schwätzt du hier von der Arbeit der Liebe. Also die Ehepartner oder die Kinder von Eltern oder die Eltern von Kindern, die wissen, dass Beziehung sehr viel mit Leben teilen und auch manches Mal mit Arbeit zu tun hat. Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, sie zu erziehen, auch dann, wenn es schwer ist. Die Liebe der Ehepartner, den anderen zu ertragen, auch wenn er vielleicht mal gerade besondere Flausen im Kopf hat. Das hat alles mit Mühe, mit Anstrengung und mit einer willentlichen Treue zu tun, auch wenn es vom Lustgefühl her vielleicht jetzt gerade gar nicht danach ist. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich unsere Glaubensbeziehung immer wieder mit einer Ehe oder mit einer persönlichen Beziehung vergleiche. Aber um das geht es in Paulus hier. Ihr lieben Thessalonicher, ihr lieben Söllinger. Euer Leben im Glauben, euer Gemeindeleben hier im Ort, das hat ganz viel mit Arbeit zu tun, weil die Liebe Gottes in unser Leben gefallen ist. Wir tun hier in der Gemeinde Arbeit für Gott, nicht um uns den Himmel zu verdienen, sondern wir arbeiten, wir strengen uns an, wir mühen uns für Gott und wir bleiben dran in einer großen Treue, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen getroffen hat, weil er uns zuerst geliebt hat und weil wir darauf eine Antwort geben wollen. Nicht nur, könnte ein bisschen mehr sein, sondern danke Gott, was du für mich gegeben hast. Danke Gott, dass du auch heute, wo ich so kartoffelig drauf bin, deine Treue zu mir immer noch hältst. Es geht hier um die Arbeit in der Liebe Gottes. Gott ist uns hier in seiner Liebe zu uns das Vorbild. Diese göttliche Liebe, die Agape-Liebe steht hier. Nicht nur so das, ha, du hast mir was gegeben, dann gebe ich dir auch wieder was. Nein, Gott gibt übermäßig. Wenn ihr wollt, könnt ihr in Philipper 2 nochmal nachlesen, Vers 5 bis 8. Wie Jesus die Herrlichkeit verlassen hat. Wie es ja nicht für eine Zumutung hielt, jetzt hier Mensch zu werden, niedrig zu werden, sich sogar ans Kreuz schlagen zu lassen und für uns zu sterben. Das alles hat er auf sich genommen aus lauter Liebe zu uns. Und diese Frage nach der Arbeit der Liebe, das ist dann die Frage an jeden Einzelnen von uns. Wie möchtest du Gott Danke sagen für diese Liebe? Wie möchtest du dich in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Arbeitskollegenkreis oder auch hier in der Gemeinde dankbar erweisen und Gott etwas von dieser Liebe beantworten, indem du vielleicht mit deinen Gaben etwas für ihn tust, das Reich Gottes gebaut wird. Und den dritten Punkt hier von der kurzen Aufzählung, den finde ich besonders spannend. Paulus rühmt die Geduld der Thessalonicher in Hoffnung. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in den letzten 2, 3 Wochen schon gehört habe, o Herr, komme bald. Jesus, komm doch bald wieder. Vielleicht mit dem Hintergrund, oh, ich habe die Nase so voll, mir stinkt's, ich bin krank, ich bin alt, ich möchte nicht mehr länger hier leben. Oder mit dem, ach, die Gemeinde Jesu ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also bevor es noch schlimmer wird, sollte jetzt Jesus bald kommen und seine Gemeinde retten, bevor er gar nichts mehr Lebendiges findet. Versteht ihr? Es gibt so viele Gründe, warum auch Christen manchmal klagen und sagen, Herr, komm doch bald. Und der Paulus rühmt hier die Geduld, die sie bewahren. Und die Hoffnung, an der sie sich festhalten. Wenn Gott seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen und ihn wieder auferweckt hat, um allen Menschen dieser Welt zu zeigen, der Tod ist für uns keine Grenze, die alles beendet, sondern der Tod ist der Übergang von diesem Leben in die Herrlichkeit beim Vater, dann möchte uns Gott damit doch auch zeigen. Und bis der Tod kommt oder bis Jesus wiederkommt, gilt es zu leben, gilt es das Leben mit Gott eben ja, zu führen und das voller Hoffnung, dass Gott da ist, dass er weiß, wie gut oder wie schlecht es uns geht und dass er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage, bis er wiederkommt oder bis ans Ende dieser Welt, wie es in Matthäus 28 gesagt hat. Ja, die Auferstehung Jesu schenkt uns die Hoffnung, nicht nur einfach abzuwarten, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, Jesus, jetzt mach aber, dass du bald kommst, sondern die Auferstehung von Jesus möchte uns Beine machen. Beine machen. Uns im Leben mit Jesus einzusetzen für ihn. Dass er, wenn er wiederkommt, uns bei der Arbeit findet, bei der Arbeit der Liebe für den Herrn. Und dass wir heute, hier und jetzt, wo wir es können, wo noch Gnadenzeit herrscht, wie die Väter früher gesagt haben, wo noch offene Türen vielleicht da sind zu den Nachbarn und Mitmenschen, dass wir da handeln, bis er wiederkommt. Ja, die Menschen damals haben schon gewartet, dass Jesus wiederkommt und inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Wir könnten der Gefahr erliegen, die Wiederkunft Jesu auszublenden, jetzt ist er 2000 Jahre nicht gekommen, jetzt wird er die Woche auch nicht mehr kommen. Die Bibel sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und alle, die genau berechnet haben, er wird nächstes Jahr um 3 kommen, die könnte ganz dumm dastehen, wenn er vielleicht doch schon dieses Jahr um 4 kommt oder was auch immer. Versteht ihr? Wir sollen so leben, als könnte er jeden Tag wiederkommen. Aber wir sollen es nicht auf die lange Bank schieben, dann fange ich irgendwann an, sondern heute, hier und jetzt, in der Geduld und in der Hoffnung auf das Leben mit ihm, hier und jetzt schon. uns fröhlich einsetze, uns jeden Tag neu frage, Herr, was möchtest du vielleicht heute an mir verändern und wo möchtest du mich heute vielleicht auf einen ganz neuen Weg führen? Also ich kann euch versichern, der Weg hier ins Pfinztal, obwohl wir schon 100 Mal zu den Eltern gefahren sind, und der Weg hier ins Pfinztal, wo man in die alte Heimat zurückgekommen ist, es war für uns wieder ein ganz neuer Weg. Es war eine schmerzliche Veränderung, was unsere Familie betrifft. Jetzt sind wir eben ohne Kinder unterwegs. Aber wir sind diesen Weg gerne gegangen, weil wir darauf vertrauen, Gott, wenn du uns hierher stellst, dann möchtest du uns und die ganze Gemeinde hier segnen und weiter gebrauchen zum Heil, vielleicht nur für einen Menschen in eurer Nachbarschaft. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn ich diesen Text anschaue, wenn ich diese Überschrift anschaue, der Herr baut Gemeinde, indem er Menschen verändert, dann kann ich sagen fröhlich, Halleluja, ja, bei mir hat er es gemacht und er ist noch lange nicht fertig. Und es bleibt der Danke bei all dem, was Gott schon in euch und in uns hineingelegt hat. Und dann möchte ich schließen mit dem Wort, dass der alte Prophet oder der alte Richter Samuel seine Israeliten nach einer großen Schlacht zugerufen hat, um ihnen Hoffnung zu machen, Gott macht weiter mit uns. Eben Ese. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Bis hierher hat er uns durch größte Schwierigkeiten hindurchgetragen. Warum sollte er jetzt aufhören? Warum soll er nicht mit uns weitermachen, auch in dieser neuen Woche? Lasst uns beten miteinander. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken sagen für dein teures Wort. Und ich möchte dir Danke sagen, Herr, über dem Leben von jedem einzelnen Menschen hier in der Liebenzeller Gemeinschaft in Söllingen. Danke, Herr, dass du schon so viel Liebe, schon so viel Arbeit, schon so viel Mühe in jedes einzelne unserer Leben investiert hast. Herr, dass wenn wir zurückschauen, wir nur darüber staunen können, ja, was du Großartiges auch in unserem Leben vollbracht hast. Heiland, danke dafür, dass wir dir auch die Geschwister anbefehlen dürfen, ja, die jetzt vielleicht alt oder krank geworden sind, wo das Leben vielleicht manchmal mühsam ist, auch bei der Junge. Danke, Herr, dass ich dir auch jeden Einzelnen anbefehlen darf, der jetzt vielleicht gerade besonders das Angebot nötig hat, dass er alle seine Sorgen auf dich legen und werfen darf. Herr, wir verstehen oft nicht, auf welchen Wegen du an unser Leben Hand anlegst und wie du uns manchmal vielleicht auch ja, mit Wachstumsschmerzen veränderst. Aber danke dafür, dass du uns auch heute in diesem Text wieder den Glauben ans Herz gelegt hast, das Vertrauen auf einen liebenden Vater, der weiß, was er tut und der weiß, wo er mit uns hingehen möchte. Herr, lass du uns wieder auf dich sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und lass uns auch heute wieder erleben, dass du weitergehst, dass du mit uns gehst, weil du da bist. Herr, wir preisen dich dafür und bitten dich um deinen Segen auch für diese neue Woche. Amen.